Gerhard Hüther ist Neurobiologe und Hirnforscher, hat damals den Schwerpunkt in seinem Studium tatsächlich auf Tierpsychologie gelegt. Und ich freue mich heute über den Austausch mit ihm, vor allem zum Thema Potenzialentfaltung.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Herzlich willkommen, lieber Gerhard Hüther, bei uns bei Inkonstellation. Ich freue mich sehr, dich jetzt zum zweiten Mal schon begrüßen zu dürfen. Ich glaube, es gibt wenig, wie man dich vorstellen bräuchte, weil, glaube ich, alle dich kennen als Neurobiologen, als Wissenschaftler, als einer der führenden Köpfe für Potenzialentwicklung. Schwerpunkt war damals am Anfang Kinder. Aber du hast dich auch weiter über die Kinder hinaus aufgestellt mit Führungskräften, mit Organisationen im Bereich Kulturentwicklung. Und genau darüber würde ich gerade mit dir sprechen. Was wäre so dein Erfahrungsschatz, dein Tipp, worauf sollte man achten, wenn man als Coach, Berater oder vielleicht als Mitarbeiter, der als Führungskraft oder Personalentwickler oder Geschäftsführer einen solchen Kulturentwicklungsprozess startet, worauf ist zu achten, was sollte man unbedingt tun und was sollte man am ehesten vermeiden?
Das ist ja eine Riesenfrage. Also ich breche die mal runter, weil ich nicht glaube, dass die alle die gleichen Fähigkeiten haben, diesen Prozess in Gang zu bringen. Also meine Erfahrung heißt, wenn es der Chef nicht will, geht es sowieso nicht. Also kann man es eigentlich auf diesen Chef dann und dessen innere Einstellung und Haltung reduzieren. Und das würde dann kein Problem sein, wenn dieser Chef so eine innere Einstellung und Haltung hat, dass ihm diese Bereitschaft der Mitarbeiter wichtig ist, sich für das Unternehmen einzusetzen, sodass er dann versucht, das Klima so zu gestalten, dass er lauter Mitarbeiter hat, die am Sonntagabend schon sich darauf freuen, dass die am Montag wieder in die Firma kommen können. Ich habe mal mit einem Kollegen nach Firmen gesucht. Das sind dann natürlich nicht die großen, die DAX-geführten Unternehmen können das gar nicht. Da würde ich auch davor zurückschrecken, festlegen zu wollen, wer da überhaupt die Führungskraft ist. Denn die Führungskraft hat ja selbst wieder Shareholders über sich, die ihr gesamtes Handeln bestimmen, vierteljährlich. Also das ist auch nicht so ein schönes Leben. Aber die Unternehmer oder personengeführten mittelständigen Unternehmen, die sind schon die richtige Ebene, auf der man mal gucken kann, ob das manche hingekriegt haben, manche nicht. Und warum das manche hingekriegt haben.
Das ist ja das klassische Beispiel. Ich habe ja auch viele Unternehmen beraten, dass dann die Führungskraft, oder in dem Fall, ich stimme dir zu, es muss der Geschäftsführer, der Inhaber sein. Wenn der nicht will, dann kann der Personalentwickler sonst wie motiviert tolle Ideen haben. Der kommt da auch nicht weiter. Als angenommen, der Geschäftsführer, der Vorstand, wie auch immer, sagt so, ich möchte jetzt was verändern. Wir wollen jetzt auf Augenhöhe arbeiten, wir wollen jetzt agil arbeiten, wir wollen jetzt remote arbeiten, wir wollen jetzt ohne Hierarchien arbeiten, etc. Was für Möglichkeiten es da gibt. Aber, lieber Hüther, also meine Leute, die haben so keine Lust, die machen immer nur Dienst nach Vorschrift. Also ich weiß nicht, wie ich die überhaupt bewegt kriegen sollte. Und mit den Führungskräften, also ob die das so multiplizieren, das wird ganz schwierig.
Ja, dann hole ich immer meinen Hirnforscher raus und frage mich, was müsste man machen, damit ein anderer Mensch sich verändert? Und das ist ja das, was man da anstrebt. Und da heißt die Antwort, du kannst überhaupt keinen anderen verändern. Deshalb mein erster Tipp an die Führungskraft, hör auch auf deine Mitarbeiter, es so verändern zu wollen, wie du dir das gerne wünschst. Mhm. Ich weiß, muss ich dann dazu sagen, ich weiß, lieber Chef, dass du das selbst so erlebt hast und dass du auch das rundherum so erlebst, dass Menschen glauben, also auch Führungskräfte glauben, sie hätten einen Mitarbeiter verändert, wenn sie ihn mit Belohnung und Bestrafungen dazu gebracht haben, dass er sich so verhält, wie du das wünschst. Das ist aber keine Veränderung, sondern das ist Abrichtung und Dressur. Und worauf das hinausläuft, weißt du selbst schon gut genug. Entweder musst du immer mehr Peitsche nehmen oder immer mehr Möhren austeilen. Und das geht irgendwann an die Grenzen deiner Fähigkeiten. Also hör auf mit dem Quark und versuche es anders. Und anders heißt, hör auf, die Leute verändern zu wollen, sondern mach dir klar, dass sich diese Mitarbeiter, nennen wir mal einen, dass sich dieser Mitarbeiter, den du so gerne anders hättest, nur dann verändern wird, wenn er das will. So, das muss man jetzt sehr lange wirken lassen, weil das ist ja wirklich ganz gegen alles, was ihm da oben im Kopf herumschwirrt.
ist für mich eine der Hauptaufgaben der Teamentwicklung. Also die meisten Kollegen würden sagen, Teamentwicklung, die Leute verstehen und motivieren und ein Wir-Gefühl schaffen und Visionen schaffen. Die Hauptherausforderung in Teamentwicklung in meinem Leben ist, dass man eine Führungskraft hat, der nicht sagt, ich wünsche mir eine Teamentwicklung, um mein Team besser aufzustellen oder mit dem besser in Kommunikation zu treten, sondern die typische Führungskraft dann ja sagt, Herr Rüther, Sie ahnen es nicht, ich habe das schlimmste Team der ganzen Welt. Bitte machen Sie die mal gerade. Und genau diese Kommunikation, diese Selbsterkenntnis, was den Leuten zu sagen, das muss ich nicht verändern können, da sind wir beiden uns einig, aber sagt das mal der typischen Oldschool-Führungskraft, das ist ja die große
Herausforderung,
die Erkenntnis selber entstehen zu lassen.
Wir können das ja konkreter machen. In der Vergangenheit hat man geglaubt, das menschliche Gehirn wird wie so eine Maschine funktionieren. Mit einem Bauplan und natürlich irgendjemand, der da weiß, wo es lang geht. Das ist alles Quark gewesen. Heute muss man sagen, das ist alles Selbstorganisation. Wir haben aufgrund unserer mechanistischen Denkweise aus dem vorigen Jahrhundert noch keine richtige Vorstellung, was Selbstorganisation eigentlich heißen soll. Manchmal hört man was von Selbstheilung und wie ist damit was gemeint, was wir nicht richtig auf die Reihe kriegen. Aber Tatsache ist, dass alles, was lebendig ist, sich selbst organisiert. Das heißt, die Art und Weise, wie das miteinander interagiert, wird sozusagen durch Selbstorganisation geregelt. Und Selbstorganisationsprozesse kann man nicht von außen machen, sondern da muss man, das ist wie beim Hefekloß, wenn du mal irgendwann so ein Hefe Teig gemacht hast, dann musst du das schön zusammenrühren und dann diesen Ansatz und dann eine Decke drüber, eine schöne Temperatur. Und dann kann es passieren, dass das was wird, dass der wirklich so aufgeht, wie du dir das wünschst. Was du gemacht hast, ist nicht den Hefekloß, sondern du hast Bedingungen geschaffen, dass diese Hefezellen sich so entwickeln konnten, dass das, was in ihnen an Potenzial drinsteckte, auch wirklich zum Ausdruck gekommen ist. So, und so geht das mit den Mitarbeitern auf. Musste man dem Chef sagen, so wie das alle versuchen, geht es wahrscheinlich nicht. Die scheitern ja auch alle. Also erstens, vielleicht gehst du mal dorthin, wo es anders gegangen ist, da müsste man aber ein Beispiel haben. Das ist meistens sehr einleuchtend, wenn man einem Chef deutlich macht, dass es woanders gegangen ist und er sich das auch angucken kann. Ich würde ihn zu Bodo Jansen schicken und der Hotelkette Upstalsboom. Oder DM war auch mal sowas, als noch der Herr Werner das aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Also es gibt da so ein paar wunderbare Firmen, die es anders gemacht haben, die eine ganz andere Kultur aufgebaut haben. Da kann man nachgucken. Und was man dann sieht, ist, dass die nicht ihre Mitarbeiter zu Objekten ihrer Erwartungen und Belehrungen und Bewertungen und Maßnahmen machen, sondern das sind Chefs, die sind in der Lage, die Mitarbeiter einzuladen. Also man müsste jetzt in dem Fall müsste man sagen, das sind Chefs, die in der Lage sind, sich unter den Mitarbeitern andere Führungskräfte, Subführungskräfte auszusuchen, die diese Fähigkeit auch besitzen. Und dann entsteht eine Einladungskultur von oben nach unten. Aber der Chef muss der Erste sein. Wenn der nicht anfängt, geht es nicht. Und die Einladungskultur besteht darin, dass jeder in dieser Firma versucht, also vor allen Dingen der Chef versucht, dem Mitarbeiter einen Rahmen zu bieten, innerhalb dessen der Lust kriegt, sich nochmal aufzumachen. Also, dass der Lust kriegt, nochmal was anderes auszuprobieren, dass der Lust kriegt, nochmal einen anderen Gedanken zu denken, dass der Lust kriegt, auch mal anders drauf zu gucken und etwas anderes zu sehen. Das heißt, was man machen kann, ist nicht den anderen verändern, sondern ihm Gelegenheit geben, etwas anders wahrzunehmen, etwas anderes zu erleben, eine andere Erfahrung zu machen. Und dann sagt der Hirnforscher, und wenn ich andere Erfahrungen machen kann, dann ändern sich meine festen Vorstellungen, dann ändert sich meine innere Überzeugung, dann ändert sich meine Haltung. Und da müssen wir hin. Wir wollen nicht das Verhalten ändern, würde ich dem Chef sagen, sondern wir wollen die Haltung ihrer Mitarbeiter verändern, denn die bestimmt ja das Verhalten. Und mit Belohnung und Bestrafung ändern sie keine Haltung und keine innere Einstellung, sondern sie verfestigen die alte, weil das macht ja die Mitarbeiter auch wieder zum Objekt. Also schaffen Sie Rahmenbedingungen bitte, in denen die Mitarbeiter sich als Gestalter wieder erleben und wo sie die Möglichkeit haben, ihren Horizont zu erweitern, und dann bieten Sie ihnen die Möglichkeit, das, was sie dann plötzlich entdecken, auch wirklich einzusetzen, und dann haben die auch Erfolg, dann funktioniert das auch und dann machen die auch so weiter und dann stecken die auch andere an und dann wandelt sich der ganze Laden. Und das wird nicht immer mit einem ganzen Team gehen, aber das geht eben erstmal mit Einzelnen. Und diese Ansteckungskraft, die das einzelne Mitglied in so ein Team hineinträgt, hat häufig eine größere Wirkung als ein Teamcoaching für die ganze Truppe.
Ich teile deine Einschätzung zu 100%. Dennoch agiere ich jetzt mal als Advocatus Diaboli. Nehmen wir das Beispiel, was du eben angesprochen hattest, DM. Da ist die Filiale, die hat feste Öffnungszeiten, die hat feste Gänge, wo festgelegte Produkte drin sind. Was wäre jetzt, wenn der Filialleiter dich jetzt oder seine höher gestellte Führungskraft fragt, Mensch, wie kann ich denn jetzt den Rahmen Leitplanken wählen? Die sind relativ klar. Und was sind dann die Gestaltungsmöglichkeiten?
Das jetzt wirkt es so wie gestellt und abgesprochen. Mhm. Aber ich kann sagen, das haben wir nicht miteinander besprochen. Aber ich hatte tatsächlich den Götz Werner, als er noch lebte, vor einigen Jahren hier in Göttingen. Mhm. Und habe ihn am Bahnhof abgeholt und zu einer Veranstaltung gebracht. Und dann sagte er, ich möchte aber noch mal hier bei meiner Filiale in der Innenstadt vorbeigehen. Ich sagte, gerne, kommen wir sowieso vorbei. Und dann habe ich ihn beobachtet. Dann ging der da rein, ganz still, den kannte er, also die Mitarbeiter kennen ja nicht diesen Chef, wie der aussieht und so. Und dann ist er da rumgegangen und dann hatte eine Verkäuferin, nicht den Filialleiter, eine Verkäuferin hatte gefragt, warum die Babynahrung woanders steht als die Babywindeln. Denn wenn eine Mutter da reinkäme, dann will die nicht ihre Nahrung bei den Esswaren holen und dann die Windeln bei den Toilettenartikeln. Das hat er ihr kurz erklärt und dann hat sie gesagt, da haben Sie vollkommen recht. Das müssen wir umstellen. Ich sage gleich Bescheid. Morgen ist es umgeräumt.
Wow.
Und dann, ja, weil er hat ja nur einen Vorschlag gemacht. Er hat sozusagen eine Einladung gemacht, wie sie das dort günstiger gestalten können. Und die ist natürlich auch richtig gewesen. Und richtig umgehauen hat es mich an einer anderen Stelle, als wir nämlich diesen Laden verlassen hatten. Da hatte sich immer noch nicht rumgesprochen, dass das der Chef ist. Also die hatten gedacht, da ist irgendeiner gekommen. Mich kannten die besser als den. Und dann ging der da raus und fand da einen Papierklumpen, der da irgendwie runtergefallen war, Abfall, um den sich keiner gekümmert hat. Und dann dieser alte Mann bückt sich, hebt das Papier auf und wirft es im Papierkorb. So, das ist Haltung. Das hat garantiert einer gesehen und der hat es nun gar nicht mehr nötig gehabt, alle Mitarbeiter dazu einzuladen, zuzugucken, wie er das Papier aufliest. Mhm. Aber es zieht sich sozusagen durch sein gesamtes Leben und durch seine gesamte Tätigkeit als Führungskraft. Und irgendjemand sieht das schon und irgendjemand wundert sich und irgendjemand sagt, also dass der das jetzt aufheben muss, ist eigentlich auch nicht nötig. Da hätte ich mich auch mal selber bücken können. Wunderbar. Also so geht's. Hm? Sehr konkret aus der Praxis. Ich bin sehr stolz, dass ich das miterleben durfte.
Das glaube ich. Was für ein tolles Beispiel.
Das ist aber jetzt auch die Antwort auf deine Frage. Du musst es selbst, wenn du es nicht in dir trägst, kannst du es auch niemandem zeigen.
So ist es. Ja, führe durch Vorbild. Ganz, ganz klar. Und eben auch die Haltung und eben mehr als die Hierarchie. Richtig. Ich gehe nochmal auf die andere herausfordernde Seite. Viele hacken auf der Generation Z rum, die der eine sagt, zu faul. Und es gibt diverse Menschen, die sagen würden, ja, jemand, keine Ahnung, älter, wird genau das sehen mit dem Papier, wird das lernen und umsetzen. Und dann gibt es Menschen, die resistent sind. Nach deiner Erfahrung oder auch dem Beispiel, wie du mal gesprochen hast, glaubst du, dass mit dem Laufe der Zeit, wenn das dann zehnmal das Papier unten ist, dass dann der Mensch, auch der Letzte irgendwann das merkt? Oder gibt es einfach Resistente? Und wenn es Resistente geben sollte, wie schafft man es als Führungskraft? Genau der Person, weil es gibt ja die Sachen, die man fest definiert hat. Der Buchhalter macht die Zahlen, der Marketingmensch macht die Kampagne. Aber nirgendwo steht in der Stellenbeschreibung, wenn eine Kaffeetasse benutzt, eine Kaffeeküche steht und auch wenn es nicht deine ist, bitte stell sie Spülmaschine, damit es aufgeräumt ausschaut. Das machen meistens immer die gleichen. Da kann man ja sagen, auch super, ich lasse es stehen, irgendeiner findet sich schon, der sie wegmacht. Was wäre da deine Einschätzung, wenn man eben durch diese Vorbildfunktion doch nicht alle Leute erreicht?
Ja, da wir jetzt gerade von dem Vorbild kommen, es gibt tatsächlich so gute Vorbilder und in manchen Betrieben wird das auch erzählt. Früher mal, so gab es mal einen. Die haben so eine Ausstrahlungskraft, dass die Mitarbeiter glücklich waren, bei dem zu arbeiten und die haben den als Vorbild genommen. Das hätte einer einmal sehen müssen mit dem Papier und dann hätte der überall dafür gesorgt, dass das Papier wegkommt. Das ist eine Möglichkeit, dass man es als Vorbild macht. Die Zeiten sind aber, glaube ich, vorbei, in der das funktioniert. Dazu gehört auch, dass die Führungskräfte viel zu oft sich ändern, also dass die ausgetauscht werden oder dass auch die Mitarbeiter nicht mehr so lange in einer Firma sind. Also würde ich sagen, so geht's nicht mehr. Aber man muss schon nach etwas suchen, was, ich nenne das immer, kohärenzstiftend wirkt. Also dieses Vorbild, dieser wunderbare Chef, wirkt Kohärenz stiftend, erzeugt in der Mitarbeiterschaft so einen gemeinsamen Willen und so eine gemeinsame Bemühung, ne, so ähnlich zu werden wie er oder sein Wohlwollen zu finden oder wie auch immer. Das ist eine gute Möglichkeit und Kohärenz ist ja immer etwas, das kennt man auch aus, das, wir benutzen das in der Hirnforschung, das ist der Zustand, in dem alles richtig gut zusammenpasst. Und alle lebenden Systeme in diesen Selbstorganisationsprozessen organisieren sich so, dass eine Art von Interaktion rauskommt zwischen den einzelnen Teilen. Also Teilen, das sind dann Zellen eines Körpers oder Ameisen in einem Ameisenhaufen oder Nervenzellen in meinem Gehirn oder Mitglieder in der Familie oder eben Mitglieder in einem Team. Die sortieren sich so lange immer wieder neu, bis ein Zustand erreicht ist, wo der zur Aufrechterhaltung des betreffenden Teams oder Systems erforderliche Energieaufwand so gering wie möglich ist. Das ist ein Naturgesetz. Das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun. Und das findest du überall. Und wenn du das einmal verstanden hast, verstehst du auch plötzlich, dass es sozusagen die Lieblingsbeschäftigung des Hirns von Mitarbeitern ist, Energie zu sparen und nicht sich den Arsch aufzureißen. Denken ist auch eine energieaufwendige Lösung. Macht man nur, wenn hinten ein Ergebnis zu erwarten ist, was kohärenzstiftender ist als das, was man vorne hat. Und du suchst eine günstige Lösung, langfristig. Deshalb bist du bereit nachzudenken, deshalb gehst du manchmal auch durch einige Täler, hältst das aus, dass es unterwegs aufwendig ist, weil du am Ende siehst, wo es hingeht. Und auch so eine Gemeinschaft braucht eben so ein kohärenzstiftendes Prinzip. Eben hatte ich schon gesagt, eins könnte der Chef sein, auch sogar der mit der Peitsche, wenn er die Peitsche ordentlich wirklich handhaben kann. Also es ist nur so, dass wenn du die Mitarbeiter abrichtest und dressierst wie die Affen, dann kannst du es vergessen, wenn du eine Firma hast, in der es auf die Kreativität der Mitarbeiter ankommt. Also am Fließband kannst du sowas machen, vorigen Jahrhundert, keine Ahnung. Da geht das, aber in der heutigen Zeit ist das tödlich. Das ist Selbstmord für deine Firma. Wenn du lauter Mitarbeiter hast, die nur nach deiner Pfeife tanzen, solange du damit genügend Belohnungen ankommst oder deine Strafen hart genug sind, da kannst du einpacken, du brauchst Mitarbeiter, die mitmachen und das geht nicht. Das geht eben nicht mit diesen Dressurmethoden. Und in einem Team geht es eben auch nur, wenn dann ein kohärenzstiftendes Prinzip da ist. Und das habe ich eben gesagt, die Peitsche ist nicht so geeignet. Besser wäre der Chef als leuchtender Stern, der alle in die Richtung zieht. Und das ist auch nicht wahrscheinlich die Zukunft. Was wohl wahrscheinlich in Zukunft sich herausbilden wird, sind Teams, die ein gemeinsames Anliegen verfolgen. Das kennt man schon ein bisschen, wenn die mal vorübergehend in einem Projekt mal so ein gemeinsames Ziel haben, klappt es auf einmal mit der Zusammenarbeit. Ja, und dann ziehen die auch alle mit und dann räumen die auch in der Küche auf, wenn das da so unangenehm wird. Das ist dann das gemeinsame Ziel. Das gemeinsame Ziel hat aber den Nachteil, dass man es über kurz oder lang ja auch erreicht. Und dann ist es wieder weg.
Und dann muss wieder so ein komischer Coach-Berater kommen. Der
genau, dann wird wieder ein neues Ziel gesucht oder Purpose oder wie man das heute nennt. Und was man wirklich bräuchte, ist ein Anliegen. Also ein ich nenne es mal so hart, wie es ist oder so deutlich, wie es ist, ein Herzensanliegen, was jedem einzelnen Mitarbeiter gleichermaßen am Herzen liegt, was aber nur realisierbar ist, wenn sie alle zusammenarbeiten. Ich will mal ein Beispiel nennen, das jetzt aus diesem... Es gibt ja diese, hatte ich schon erwähnt, diese Hotelkette Obstalsboom mit Bodo Jansen als Chef. Dazu gibt es auch einen Film, der heißt Die Stille Revolution. Und in dem Film zeigen die einen Reporter, der in einem Zimmer da von diesem Hotel eine Hotelfrau, also so eine Putzfrau, so interviewt. Und die ist gerade mit dem Bettenmachen beschäftigt und hält das Mikro rüber und sagt, warum arbeiten Sie hier? Und das sagt die, früher habe ich hier gearbeitet, um Geld zu verdienen. Ja, und jetzt? Ja, jetzt haben wir als Mitarbeiter mit Bodo Jansen zusammen beschlossen, dass wir eine Stiftung gründen und dass die Überschüsse, die wir erwirtschaften, in die Stiftung fließen und dass diese Stiftung Schulen in Ruanda baut. Und deshalb gebe ich mir solche Mühe. Gucken Sie mal, wie ich das Bett gemacht habe. Extra noch das Handtuch wie so ein Herz gelegt und Rosenblätter drauf gestreut. Das machen wir hier alle so, weil wir möchten möglichst vielen Gästen hier eine richtige Freude machen. Die sollen sagen, wow, wie toll, und sollen das weitererzählen, dass die nächsten Gäste wiederkommen, weil wir dann die nächste Schule in Ruanda bauen können. Das ist ein gemeinsames Anliegen. Die können so viele Schulen auf der Welt bauen über die nächsten 100 Jahre, dass das immer weitergeht. Und es ist eine großartige ja, Motivation für etwas mehr als nur für blödes Geld, sich tagtäglich auf den Weg zu machen, um zu arbeiten. Ich glaube generell, dass Geld nicht der richtige Antrieb ist, den Menschen brauchen, damit sie etwas leisten.
Auf jeden Fall nicht langfristig. Also ich denke mal, ohne Geld geht es auch nicht, aber um die extra Meile zu gehen, das ist eher eine Haltungsfrage, als jetzt wirklich eine, jeder, der einen Papierschnipsel aufhebt, kriegt einen Euro extra, dann kommt man nicht weiter. Aber genau, wenn man dir wirklich von der Werteebene auch was sieht,
ja,
auch man deine Arbeit einzahlt.
Ich bin da aber wieder der Neurobiologe und nehme das nicht alles so für gegeben und Gott gegeben. Und wenn wir uns alle nochmal erinnern, wenn man so kleine Jungs sieht, so 2, 3 Jahre, und die bauen einen Turm, also aus Bauklötzen, da weiß jeder von uns, dass die wollen niemals einen mittelmäßig hohen Turm bauen. Immer den höchsten
der Welt.
So. Das heißt, die Motivation zu Höchstleistungen ist intrinsisch. Und jetzt wird's interessant. Und die geht weg, wenn man ihm Belohnungen gibt. Weil dann ersetzt man die intrinsische Motivation durch eine extrinsische und da, von da an richtet sich das Augenmerk des Kindes nicht mehr auf den Turmbau, sondern auf das Erlangen von Belohnungen. Und dann hat man ihn in der Kiste, wo alle anderen auch drin sind. Na, dass man sich das mal klar macht, dass die Leistungsbereitschaft von Menschen nichts mit Wettbewerb und Belohnung zu tun hat, sondern dass das etwas ist, was in den Menschen angelegt ist, weil sie vielleicht so eine Art innere Stimme haben, an der sie sich messen. Wir nennen das authentisches Selbst. So etwas, was einem sagt, wie man es eigentlich könnte, wenn man mal richtig loslegen würde.
Schön. Bin ganz ergriffen, weil ich bin auch wirklich sehr ein kleines Unternehmen und da habe ich diverse Absolventen von uns, die zu uns gewechselt sind, aus großen Konzernen mit Bonus und Rente und 1000 Extraleistungen. Sagt mir auch, aber irgendwie bei euch habe ich einen Sinn. Kann ich die Welt besser machen? Habe ich meine, wenn man sich definiert, dass wir jetzt sagen, wir bauen Schulen in Ruanda, aber jeder, glaube ich, schon so ein Thema, was er mit ein oder was er denkt, die er die Welt besser macht, wenn er da mitarbeitet. Aber das ist ein schönes, sehr schönes Beispiel.
Und ich glaube, wir brauchen solche Beispiele, die müssen wir uns viel öfter erzählen. Also vor allen Dingen auch den für Führung verantwortlichen Personen, dass die wissen, es geht auch anders. Das kenne ich ja auch, die bestätigen sich ja jedes Mal in dem Unsinn, den sie machen.
Ja.
Die treffen sich da bei ihren Führungskräfteessen und einer erzählt dem anderen, wie blöd die Mitarbeiter sind.
Ja.
Oder die Generation Z, dass die doch für nichts zu gebrauchen ist. Ja, mein Gott, wozu macht man denn das? Da wäre es doch viel schöner, einer würde mal sagen, du pass mal auf, ich habe hier so einen aus der Generation Z. Und ich habe gemerkt, das ist einer, die ticken völlig anders. Die lassen sich nicht mit Belohnung oder Bestrafung irgendwo hinlocken. Die musst du erwischen, dass sie merken, das ist was Sinnhaftes, was ich hier tun kann. Und dann bringen die sich ein und dann gehen die wie die Raketen. Das müsste der betreffende Chef dann erzählen. Wie die Raketen gehen die, fliegen die über die anderen weg. Weil die auch viel mehr drauf haben. Weil die Dinge können, die die anderen nie gekonnt haben und nie gelernt haben. Ja, das wäre eine Erzählung für das Geschäftsessen. Aber die erzählen sich immer lieber, wie blöd die alle sind. Und das ist natürlich nicht so günstig.
Als du gesagt hast, dass die intrinsische Motivation verloren geht, wenn es Belohnungen gibt. Ob wir jetzt Kinder nehmen, also mein Sohn lernt zum Beispiel Englisch mit Duolingo und kriegt dann und hier der Strike und jetzt 5 Tage in Folge und 10 Tage und den Diamanten und die Liga und der Aufstieg. Und im Business ist es ja ähnlich. Wenn man sich daran gewöhnt hat, einen Jahresbonus zu erhalten, eine Provision zu erhalten, dann zu sagen, jetzt wechsel in eine andere Firma, hier hast du deine Sinnerfüllung, aber eben keine Provision, keinen Bonus, ist schon ein großer Schritt und bei Kindern ähnlich. Ich weiß noch, als ich mit Schwimmen gehen wollte und er sagte, nee Papa, ich habe doch jetzt schon Gold gemacht, was soll man denn weiter schwimmen trainieren? Weil ihm halt der nächste Anreiz fehlte. Also was wäre jetzt dein Tipp, auch als Hirnforscher über deine Erfahrung, sowohl für Kinder als auch für erwachsene Menschen, jetzt egal welche Hierarchie in einem Unternehmen, wenn man schon so konditioniert ist, immer auf die nächste Belohnung, auf den nächsten Bonus zu warten, wie kommt die Erkenntnis, dass die Schule in Ruanda doch besser ist als der nächstgrößere Firmenwagen, um jetzt mal in einer älteren Generation zu sprechen?
Also wir müssten uns zunächst mal einig sein, dass es alles viel, viel leichter würde, wenn wir tatsächlich bei den Kindern und Jugendlichen anfängen.
Ganz klar.
Die versauen wir mit der Art und Weise, wie wir sie großziehen, mit Belohnungen und Bestrafungen. Und dann haben wir endlos zu tun, um das wieder wegzukriegen. Und wenn es dann aber so ist, dass jemand sich an, wir nennen das Ich-Konstrukt, wenn sich jemand sozusagen über sein authentisches Selbst, so ein Ich-Konstrukt gebildet hat und das heißt dann, ich muss besser sein als andere, ich will der Chef werden, ich will aufsteigen, ich will Macht und Einfluss über andere bekommen oder ich will aufpassen, dass ich immer genug Bedeutung habe und ich will immer alles kontrollieren und perfekt machen und ich will alles, ja, so. Das sind alles Ich-Konstrukte. Das sind in Wirklichkeit Verwicklungen. Also da hat jemand das, was er eigentlich gebraucht hätte, nämlich die Zuneigung und die Fürsorge von Erwachsenen, die ihn wirklich mögen. In dem Sinne, ich nenne immer Liebe, ist das bedingungslose Interesse an der Entfaltung. Wenn du als Kind das spürst, dass jemand bedingungsloses Interesse an deiner Entfaltung hat, dann ist das ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und das haben aber nur sehr wenige Kinder erlebt in ihren Herkunftsfamilien. In den meisten Familien werden sie eben auch wieder zum Objekt der elterlichen Absichten und Ziele, Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen gemacht, mit dem Ergebnis, dass sie für diese Problematik, das macht sehr viel Inkohärenz im Hirn, weil die Grundbedürfnisse nicht dadurch verletzt werden. Und für diese Inkohärenz brauchen sie eine Lösung. Und die Lösung heißt, ich gewinne Macht, ich gewinne Einfluss. Oder ich passe mich an, mach's genauso, wie die das wollen. Und oder ich will mit denen überhaupt nichts mehr zu tun haben. Oder ich passe auf, dass hier nichts meiner Kontrolle entgleist. Oder ich nutze jede blöde Gelegenheit, um mal zu zeigen, was ich für ein toller Typ bin und verschaffe mir Bedeutung. Das sind alles Ersatzlösungen, die Menschen meist schon als Kinder gefunden haben, um ihr Leben zu retten eigentlich in einer Situation, wo ihr Hirn völlig durcheinander war. Und damals haben sie auch nichts anderes finden können als das. Und die meisten sind aber dann natürlich mit diesen Ersatzlösungen auch noch erfolgreich gewesen, weil so viele so unterwegs waren, haben sie dann auch noch auf dem im Sandkasten und im Kindergarten und in der Schule mit ihrer komischen Macke, die sie hatten oder dieser Lösung, Erfolg gehabt. Und dann kommen sie noch im Beruf und dann geht's überhaupt nicht wieder weg. So, und da bin ich der Meinung, man müsste diesen Menschen helfen zu erkennen, dass es sich da was ins Hirn gebaut hat, was ihnen eigentlich gar nicht gut tut. Deshalb habe ich übrigens so eine Akademie für Entwicklungshilfe aufgebaut, indem ich dort sage, Leute, kann passieren, ist uns allen passiert, dir wahrscheinlich auch. Man verwickelt sich halt. Wir sind mit dem plastischen Hirn Suchende und dabei kann man eben, man weiß nicht, wie es geht, das Leben, und dann muss man es irgendwie rausfinden. Dabei kann man sich auch sehr heftig verwickeln. Und jetzt bekommt ihr Gelegenheit, euch nochmal selbst aus diesen Verwicklungen zu befreien. Und das wäre dann Entwicklung. Und diesen Entwicklungsprozess, der dann stattfindet, das ist sowas Ähnliches, als ob jemand aus diesen Not- und Ersatzstrategien wieder zu sich selbst zurückfindet. Das ist sehr spannend, weil da entsteht eine unglaubliche Kraft. Viele Menschen sind ja so unterwegs, dass sie wohl alles so einigermaßen beherrschen und gelernt haben, aber es ist eben wie ein Hamsterrad. Ja. Das ist auch freudlos. Da freut sich kaum einer, wenn er am Montag wieder zur Arbeit gehen kann. Und wenn die dann wieder so bei sich selbst ankommen und sich wieder mit sich selbst verbinden, dann werden es andere Menschen. Die sind authentischer, die sind ehrlicher, die sind zuverlässiger, die sind verlässlicher. Und das wäre aus meiner Sicht der richtige Weg für einen Chef, wenn er so eine, oder für einen Teamleiter, wenn der so eine Truppe hat, tatsächlich mit denen zu versuchen, so einen Weg zu finden, um sich aus den Verwicklungen zu befreien. Und ganz kurz, das ist so relativ einfach, weil jeder von uns ja eine ganz besonders große Macke hat. Also ich zum Beispiel, an mir mache ich es immer am liebsten deutlich, weil das keinem wehtut. Ich brauche Ordnung. Ich kann nicht arbeiten als Wissenschaftler, wenn ich nicht ordne. Wahrscheinlich bin ich deshalb Wissenschaftler geworden. Und das kommt daher, dass meine Mama mich immer so lieb gehabt hat, wenn ich in meinem Kinderzimmer aufgeräumt habe und immer alles weggeräumt habe. Und da bin ich so, das war meine Lösung, um die Liebe meiner Mutter zu kriegen. Die hat mich aber weit gebracht. Jetzt bin ich dann Professor geworden und auch ziemlich erfolgreich. Und trotzdem weiß ich, dass es eine Verwicklung ist. Und wenn man jetzt jeder hat so eine andere Verwicklung. Es ist manchmal sehr hilfreich, wenn man sich selbst fragt, was man selber für eine Macke hat. Also auch Timo. Und dass du dich fragst, wann du dir die ins Hirn gebaut hast. Und aus welchem Grund. Und dann wirst du feststellen, das ist schon ziemlich lange her. Du bist auch ziemlich erfolgreich unterwegs gewesen bis heute. Du kennst aber noch den Kontext und die Personen, in denen du dann in so eine Situation gekommen bist, dass du das als Lösung für dich gefunden hast. Auch wenn es dann erfolgreich war, du ahnst, dass du da eigentlich auch Gefangener deiner eigenen blöden Lösung geworden bist, verwickelt. Und dann kannst du was machen, was du damals, als du dir das reingebaut hast, nicht konntest. Du kannst dich fragen, ob du das heute immer noch willst. Also ich kann mich fragen, will ich jetzt so eine Ordnung schaffen? Also guck dich hier um. Das sieht nicht so aus, als ob mir das immer noch so wichtig ist. Ich habe mich aus einer sonderbaren Verwicklung befreit. Ich kann und ich finde es sogar inzwischen sehr interessant, mit dem Chaos leben.
Schöne Geschichte, danke für das Beispiel. Aber ja, diese Konditionierung haben wir ja von klein auf, von Eltern, Geschwister, Kita, Schule, Freundeskreis, Beruf. In der Branche ist es so, in dem Land ist es so. Das ist unglaublich spannend und sich dann gerade auch dessen bewusst zu sein, wer man wirklich ist, wenn eben man entwickelt ist und dann zu schauen, welche Rollen oder welche Charaktereigenschaften man annimmt, um zum Beispiel in einem Land oder einer Firma vorübergehend sein zu können.
Ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir uns alle nochmal klar machen könnten, dass wir viel zu schnell und auch zu voreilig in deterministische Vorstellungen uns begeben und uns dort auch verfangen. Das, worüber ich da eben gesprochen habe, diese Macken und Verwicklungen, das wird von der Psychologie als Charakter bezeichnet. Und dann wird so getan, als sei das angeboren. Und was du eben erwähnt hast, kommt durch Prägungen und Konditionierungen. Nein, nichts Prägung, nichts Konditionierung. Du hast bestimmte Ausgangsbedingungen in deiner Herkunftsfamilie oder später im Kindergarten oder in der Schule oder wo auch immer. Die bringen dich in bestimmte Schwierigkeiten und dafür musst du eine Lösung suchen. Und im Hirn wird nur das festgehalten und verankert und in Form eines Netzwerkes dann ausgebaut, was die Lösung ist. Das Hirn merkt sich doch nicht die Probleme. Da würde man ja verrückt. Nein, die Lösungen werden gemerkt. Und leider aber eben auch die, die langfristig nicht so tragfähig sind. So, und das nennt man dann Charakter. Weil einer nun ein bisschen viel Ordnungszwang hat oder der nächste viel Kontrollzwang und der nächste wieder Macht und Bedeutung und das sonst was haben will. Das sind keine Charakterzüge, das sind Lösungen, die Menschen gefunden haben, in denen sie sich verwickelt haben. Und dann das zurück zu deiner Ausgangsfrage. Und ich glaube, dass es möglich ist, auch als Chef mit den Mitarbeitern zu reden. Das würde heißen, ich würde mich dem Mitarbeiter offenbaren. Ich würde dem auch mal darüber berichten, was ich für eine Verwicklung in mir gehabt habe und wie schwer mir das gefallen ist, bis ich das endlich erkannt habe. Weil solange man mit dem Zeug rumläuft, ohne dass es einem bewusst ist, kann man es ja auch nicht ändern. Und dann würde ich den Mitarbeiter, das macht man natürlich am besten mal bei einer Tasse Kaffee oder so, einfach mal einladen und ihn fragen, ob er denn auch so eine Macke hat. Und fragen, wo die herkommt. Also das heißt, du machst etwas, du offenbarst dich, du zeigst dich in deiner Subjekthaftigkeit und das hat automatisch diese Wirkung auf den anderen, dass der sich auch zu zeigen bereit ist. Es ist wie Lächeln. Ich lächle dich an, da lächelt er zurück. Ja, so läuft es. Das ist Begegnung, was da stattfindet. Nicht mehr nur einfach Beziehung, sondern da sind zwei Menschen bereit, aufeinander einzugehen. Und das ist moderne Führungskunst. Das andere ist alles aus dem vorigen Jahrhundert. Und wenn jemand glaubt, er könnte diese Techniken erwerben in einem Kurs für Empathie oder wie man andere Leute sozusagen über den Tisch zieht, dann irrt er sich. In den USA glauben die das, dass das geht. Und es ist auch viel davon hier rüber geschwappt. Menschen, Mitarbeiter merken über kurz oder lang, ob es echt ist oder nicht. So wie Kinder auch merken, ob die Eltern ehrlich sind oder nicht und ob sie es ernst meinen oder nicht. Das heißt, das kann man versuchen, aber das ist nur wieder eine längere Lügengeschichte, die man da aufbaut mit dem Ergebnis, dass man dann irgendwann auffliegt und dann mehr Schaden angerichtet hat, als dass es was genützt hätte.
Ich finde das absolut spannend und kann mir das total gut vorstellen in einem Gespräch unter guten Freunden oder auch mit einem Coach, dass man genau fragt, was für Macken sind das denn? Ich finde es auch schön, wie du Charakter reframed hast in Verwicklung und Entwicklung oder Lösungen noch besser. Die Frage ist, will ich das Gespräch mit meinem Chef führen? Und wenn ich jetzt Chef bin und mit meinem Mitarbeiter, ich offenbare meine Macke und er offenbart seine Macke, wie zahlt, also angenommen in einem Gespräch mit deinem Chef, hättest du jetzt die Macke, die Eigenschaft, die Lösung der Ordnung entdeckt, wie hilft das dann dir in deiner Profession, jetzt mal rein aufs Business gezogen und deinem Geschäft, dass du entdeckt hast, ich mag halt Ordnung, weil meine Mutter mich so erzogen.
Weil du dann nicht mehr aus dem Bauch oder aus dem Ich-Konstrukt heraus agierst, sondern dich bewusst in jeder Situation fragst, ist das jetzt angemessen? völlig bewussterer Führungsstil, den du dann hast. Also ich nenne die anderen, die das nicht können, die nicht einfach mal anhalten können und fragen, will ich das jetzt überhaupt? Krokodile. Weil die haben mit dem Krokodilsgehirn nicht die Fähigkeit, sich selbst zu fragen, ob das, was jetzt als Impuls los will, ob sie das nicht vielleicht durchaus mal anhalten. Also der deutsche Begriff, den man da braucht, damit man so einen Impuls auch wieder abbremsen kann, der heißt Gelassenheit. Mhm. Und diese Gelassenheit hast du nicht, wenn du ein Getriebener bist.
Also quasi die Wahlmöglichkeit, wenn ich kurz dissoziiere, oh, ich habe die Einladung jetzt in Stress, in Ordnung, in Ungeduld um zu verfallen, ist das gerade hilfreich, ja oder nein? Und dann eben so zu sein, eben nicht so zu sein.
Das wird am Anfang, hört sich das noch so an, weil das ist ja wieder sehr mechanisch, wie du das darstellst. Das wird aber dann eine Haltung. Und die lenkt das automatisch. Du brauchst nicht mehr nachzudenken, wenn du durch die Firma gehst, dass du die Mitarbeiter anschaust und sie auch anlächelst. Das machst du von alleine. Und nicht, weil du es im Kurs gelernt hast, sondern weil es gehört zu deiner Haltung. Du magst sie.
Mhm.
Das war der damalige Götz Werner mit der DM. Das konnte man spüren, der hat seine Mitarbeiter gemocht. Ja. Er hat auch das gemocht, was er da gemacht hat. Wenn das nicht der Fall ist, sieht alles nicht so gut aus.
Und das eben entscheidend die Haltung und auch die Authentizität. In einem Klienten von mir ist mal von einem Kollegen nach einem Glas Wein gesagt worden, eher mit seinem Arbeitslächeln. Also der ging auch immer lächelnd durch die Firma, wenn einer entgegenkam. Aber sobald er weg war, war er in seinem authentischen Gesichtsausdruck. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Tue ich das wirklich?
Ja, aber das siehst du.
Der Hüter hat es gesagt und damit meine Mitarbeiter mich jetzt toll finden oder kommt es eben aus mir heraus und tue ich es und renne mit durch den Laden und zeige es jedem oder mache ich es einfach? Und das ist eben, glaube ich, was du eben sagtest, das ist die Haltung als Führungskraft, als Mensch.
Aber es ist ein schönes Beispiel, das siehst du, die Mitarbeiter haben ein Gefühl für Authentizität und die erkennen dieses Rollenspiel, was da gemacht wird. Deshalb lohnt es sich auch gar nicht, solche Kurse zu belegen, in denen man das lernt.
Jetzt haben wir die Organisation am Beispiel von DM und der Hotelkette. Wir haben die Führungskraft, wir haben auch die Menschen selber. Denn wer das jetzt sieht und hört, was du gerade gesagt hast, vielleicht sind ja dem einen oder anderen auch dann schon die Erkenntnisse gekommen, was er für Lösungen unbewusst sein Leben lang schon mitträgt. Wenn jetzt jemand bewusst in ein Coaching geht und sagt, hey, ich mache jetzt mein Leben lang das, was ich immer schon gelernt habe, in meiner Teenagerzeit, wenn irgendwen gefragt hat, was man tun soll, um erfolgreich zu werden, war die Antwort die 3 Bs, Bund, Bank, BWL. Hat sich auch geändert über die Jahre. Und so hört man es zum 5. Mal und irgendwann denkt man, jo, so muss es halt eben sein. Das heißt, jemand ist in den Weg gegangen, weil die Eltern sagten, ich bin Bäcker, du musst auch Bäcker werden oder du musst da studieren oder was auch immer. Oder das Unternehmen des Vaters übernehmen eines Tages. Und der Mensch kommt dann zu dir und sagt, und jetzt will ich nicht mehr das tun, was andere von mir wollen, jetzt will ich mein Potenzial finden. Wie würdest du vorgehen, was würdest du Coaches raten, wie sie vorgehen sollten, jemanden, der sein Leben lang genau diese Verstrickungen, diese Lösungen gefunden hat, die ihn weit gebracht haben?
Das Falscheste, was du machen kannst, ist, dass du ihm rätst, den Job zu wechseln. Und das Beste, was du machen kannst, ist, dass du ihm hilfst zu erkennen, was er alles da an wunderbaren Dingen mit diesem Erfahrungshintergrund und den Kompetenzen, die er in diesem Job erworben hat, eigentlich anrichten kann. Sodass dem plötzlich klar wird, der hat die ganze Zeit auf eine Art Schule zugebracht, wo er gelernt hat, wie manches geht. Und er hat noch gar nicht angefangen, das richtig anzuwenden. Und jetzt könnte er mit dieser ganzen Kompetenz loslegen. Und dann müsste er lediglich sich fragen, wofür, was will ich eigentlich machen? Und wenn ich zum Beispiel Jurist bin und ich dann sage, ne, so, das will ich jetzt nicht mehr immer zu diese ganzen Akten, dann könnte man ja sich auf spezifische Themen fokussieren, also Umweltschutz oder keine Ahnung, was da so gibt. Und dann würde man sozusagen seiner Tätigkeit, die man bisher nur ausgeführt hat, um Geld zu verdienen, einen Sinn verleihen. Hm. Und wenn das gelingt, ist kein Thema mehr. Dann ist er unglaublich gerne Jurist, weil er ja nicht sozusagen verstaubte Akten wälzt, sondern weil er etwas tut, was seinem Leben einen Sinn verleiht. Das ist sicher ein guter Weg, wie man da vorwärts gehen kann.
Das heißt, über dem ersten Schritt, was ja auch ein großes Thema und ein langer Weg sein kann, den Sinn herausarbeiten, das wofür der Mensch aufsteht und das dann auf sein jetziges Tätigkeitsfeld übertragen und so gucken, wie erst nochmal.
Also man stellt sich selbst die Frage, wofür will ich denn eigentlich da sein? Also ich verbringe mein Leben hier auf dieser Erde doch nicht damit ich am Ende viel Geld habe und Freizeit und Urlaub machen kann. Irgendwie muss ich mich ja mal selbst fragen, wozu will ich denn hier gewesen sein? Was ist von mir dann übrig geblieben, wenn ich hier wieder in alle Einzelteile mich aufgelöst habe? Und das ist diese Sinnfrage, die sich über kurz oder lang jeder stellen wird. Und wo das nicht sehr gesund ist, wenn man die nicht beantwortet, weil das wird dann im Hirn sehr inkohärent. Du kriegst die Kohärenz im Hirn erst über die Anbindung an einen höheren Sinn. Hm. Also du musst etwas haben, was größer ist als dein kleines Ego. Sonst wird das nichts.
Wohl wahr. Ich bin sicher, wenn wir jetzt Handzeichen fragen würden, hier, wer möchte gerne seinen Sinn des Lebens für sich definieren, würden fast alle Hände hochgehen, weil die wenigsten schon so klar sagen können, genau das ist es und da ist mein Leben nach durchaus gerichtet. Wie würdest du vorgehen? Was für Tipps, was für Fragen würdest du stellen? Denn diese Frage nach dem Sinn des Lebens ist ja so groß, die ja auch schon seit Tausenden von Jahren in vielen Nationen und Philosophen durchdacht worden ist. Was wäre da dein Weg, das rauszuarbeiten?
Es ist, es macht überhaupt keinen Sinn, das sozusagen forcieren zu wollen. Weil das muss jemand selber wollen. Er muss sich gerne mit dieser Frage befassen wollen. Und wenn man so weit ist, dann kann man ihm sagen, du sag mal, was wolltest du denn eigentlich im Alter von 5, 6 oder 7, damals als kleiner Junge, mal werden? Mhm. Das ist eine spannende Frage. Also so dieser erste Berufswunsch, den man so hat, wenn alle, die ganze Welt noch offen ist. Mhm. Und dann in meiner Generation haben dann die Leute dann immer gesagt, Lokführer. Mag jetzt heute anders sein, aber ist ja egal.
Feuerwehrmann, Pilot, aber
ich glaube, und jetzt muss man hergehen und darf nicht drüber lachen, sondern muss sich fragen, was will denn der kleine Junge damit zum Ausdruck bringen? Mhm. Und das, jetzt wird's interessant. Das kann man mit dem betreffenden Mitarbeiter besprechen. Dann bist du, wenn du Lokführer werden wolltest mit 5, dann warst du damals schon einer, der gern Verantwortung übernommen hat für andere. Mhm. Der gewusst hat, dass wenn man Verantwortung für andere übernimmt, dass man das nur mit entsprechenden Kompetenzen kann. Und dass du auch wirklich das Geschäft beherrschen musst. Du musst dich in deiner blöden Lokomotive auskennen, sonst wird das nichts. Dann bist du einer, der gern anderen hilft, von einem Ort zum anderen zu kommen. So, und dann kannst du, und dann merkst du plötzlich, das sind lauter ganz positive Dinge, die der da hat. Und deshalb hat der Lokführer gesagt, und dann kann man sagen, so, okay, und jetzt bist du also Buchhalter. So, und was ist denn jetzt vom Lokführer noch übrig?
Man kennt sich in deinem Dativprogramm wunderbar aus und so weiter, klar. Und wo sind die Sachen, die eben noch fehlen?
Ja, und jetzt kann man sagen, okay, gäbe es die Möglichkeit als Buchhalter auch so eine Art Lokführer zu sein? Mhm. Also du nimmst ja dann auch andere mit und hilfst ihnen, dass sie durch ihre finanziellen oder finanztechnischen Sachen durchkommen. Mhm. Du hilfst ihnen, dass sie sich nicht verirren in diesem Sumpf von Regularien und Vorschriften und musst dich dazu technisch sehr gut auskennen in der Finanzwelt oder der Steuergeschichte und was da so alles ist. So, dann heißt es, da steckt schon noch der Buchhalter drin. Da steckt in dem Buchhalter schon noch eigentlich das Potenzial für den Lokführer drin. Mhm. Aber das ist ihm natürlich überhaupt nicht bewusst. Und wenn ihm das bewusst würde, dann würde der merken, dass er eigentlich das ganze Leben lang dafür unterwegs gewesen ist, um diesen Traum vom Lokführer auf diese besondere Weise zu verwirklichen und hat sich halt nur in dem Buchhaltertum sozusagen verfestigt. Aber wenn er will, kann er auch den Buchhalter zum Lokführer machen.
Also eigentlich ist er Lokführer, doch von außen betrachtet sieht er aus wie ein Buchhalter. Es ist eine Frage des eigenen Erlebens, genau.
Ja, und es ist auch nicht absolut nur herbeifantasiert, sondern es stimmt doch auch. Er muss Kompetenzen haben, der muss sich auskennen mit seinem Zeug, der ist einer, der anderen hilft und der eigentlich sein Leben und das, was er kann und was er tut, anderen zur Verfügung stellt, damit die performen können. Ist doch großartig.
Wenn ich eine persönliche Frage stellen darf, was wolltest du als kleiner Junge mal werden?
Wanderfalke. Habe ich auch erst vor kurzem wieder rausgekriegt. Das ist, ich gehöre zu diesen Kindern, die nicht so sehr Beruf gesucht haben, sondern Eigenschaften. Und da war für mich das Leitbild der Wanderfalke. Mit 200 Stundenkilometer wirft er sich auf die Beute. Der muss fliegen können wie ein Verrückter. Also der muss der beste Flieger sein, den es auf der ganzen Welt gibt. Der muss Augen haben, dass er genau sehen kann, wo es lang geht. Ja, und der ist einer, den niemand einsperren kann. Niemals.
Was für ein wunderbares, tolles Schlusswort. Ich könnte noch Stunden mit dir weiter zuhören. Ich danke wirklich für dieses tolle Gespräch und wünsche dir als Wanderfalken noch tolle Regionen, wo du hinfliegen kannst und Beute, die du im positiven Sinne jagen und reichen kannst. Und danke, dass du dein Wanderfalkenwissen mit uns heute geteilt hast, lieber Gerhard.
Ich verrate jetzt nicht, dass ich dann auch mal unterwegs Falkner werden wollte. Und sich dann aber irgendetwas aus meiner frühen Kindheit dagegen gewehrt hat. Weil ich hatte das Gefühl, dass dann kein richtiges Falkenleben mehr ist, was man diesen Opfern seiner eigenen Abrichtung dann zumutet. In diesem Sinn, Timo, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, denen, die uns hier zuschauen und zuhören, auch ein bisschen. Ich glaube generell, dass wir alle ein bisschen ehrlicher miteinander umgehen sollten und dass man die Dinge auch auf den Punkt bringen sollte. Wir hauen uns viel zu oft die Hucke voll. Also verbal und gedanklich. Und die Welt spielt draußen und ist real. Und in Scheinwelten und Traumwelten braucht keiner unterwegs zu sein, weil da gibt's nichts, was einen tatsächlich stärkt. In diesem Sinne, alles Gute.
Danke dir.
Okay, tschüss, mach's gut.